Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Herzlich willkommen zum Podcast Data Science mit Milch und Zucker. Wir haben heute eine neue Episode mit Matthias Hofmann. Er ist Research and Development Manager Digital Tools und Data Science bei BASF. Und wir werden heute in dem Podcast ein bisschen erläutern, was sind so die Forschungsschwerpunkte bei Data Science Projekten, wo liegt da die Herausforderung, wie kann man das mit einbringen in die Unternehmen. Zunächst einmal herzlich willkommen, Matthias. Möchtest du dich noch kurz vorstellen?
Ja, hallo René, danke für die Einladung und ich freue mich natürlich heute hier ein paar Worte zu den Themen, die wir besprechen werden, sagen zu können. Freue mich natürlich auch und würde mir wünschen, dass ich ein paar Punkte noch hinzufügen konnte zu meinen Vorrednern. Vielleicht kurz zu mir, also von der Ausbildung her bin ich Chemiker, genauer gesagt in der physikalischen Chemie. Und das bedeutet eben für diejenigen, die noch keine genaue Vorstellung davon haben, das ist eben weniger der Chemiker, der verträumt ins Reagenzglas schaut und mit einem weißen Kittel im Labor steht, sondern es ist eher, hat einen starken Fokus Richtung Messtechnik, Datenerfassung und auch Datenanalyse. Und im Endeffekt wird dabei so der ganze Prozess abgebildet, also von der Fragestellung, was interessiert mich eigentlich, also was ist die Forschungsfrage, bis dann hin zur Datenerfassung und auch zur Analyse. Das ist so der Schwerpunkt oder Themenschwerpunkt, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftige.
Und wie viele Daten sind es dann? Also wie du schon gesagt hast, also du sitzt jetzt nicht vor dem Reagenzglas, sondern analysierst die Daten. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass, so wie du schon gesagt hast, bei der Datenerfassung, Messpunkte, dass da Unmengen an Daten generiert werden oder sind das gar nicht so viele?
Es ist tatsächlich sehr, sehr breit gefächert. Also es gibt in dem Kontext natürlich Standardanalytiken. Das heißt, es gibt Geräte, die wirklich mit Hochdurchsatz betrieben werden. Das ist dann auch so nochmal so eine Unterkategorie von dem ganzen Schema, das dann auch diese High-Throughput-Analysis ist. Wenn es dann mehr Richtung reine Forschungs- und Entwicklungsfragestellungen geht, ist es weniger Richtung hohen Durchsatz, sondern eben der Versuch, gezielt Versuche und Experimente zu machen, die einen gewissen Erkenntnisgewinn liefern. Und da hat man zum einen mal die Möglichkeit, durch das Erfahrungswissen, das man als ausgebildeter Chemiker oder vor seinem ausgebildeten Hintergrund eben hat, zu nutzen. Und natürlich wird nach und auch immer stärker versucht, statistische Methoden zu nutzen, um diejenigen Versuche zu machen, die den höchsten Informationsgewinn versprechen.
Und wie geht es dann los, wenn du sagst, klar, Kenntnisgewinn ist wichtig. Also nehmen wir an, ihr seid jetzt in einem Research-Projekt. Ich denke mal, das ist anders, als wenn es dann in die Industrie geht und ziemlich viel automatisiert wird. Aber wie ist so normalerweise der Prozess? Also man hat eine Idee oder man sitzt einfach mal dran und forscht eine Weile, bis dann mal Erkenntnisse kommen. Wie ist da der Ansatz in diesem Bereich?
Ja, also typischerweise ist es so, dass sobald man sich im Kontext der industriellen Forschung befindet, die Fragestellungen oft relativ klar umrissen sind. Also das bedeutet, man weiß schon relativ früh im Prozess, wo es denn hingehen soll, in welche Richtung. Und eine Aufgabe ist dann eben zu versuchen, dieses Ziel stärker zu konkretisieren und dann in Zahlen zu fassen. Das bedeutet, ich brauche jetzt meinetwegen einen gewissen Performance-Wert, der wie immer auch geartet sein mag. Und gleichzeitig, was dem oft gegenübersteht, ist dann, dass man gleichzeitig gewissen Kostenrahmen einhalten muss. Das bedeutet, ich hätte zwar technisch die Möglichkeit, irgendwie eine super Zusammensetzung zu machen oder super, ja, super Molekül zu bauen oder eine super Mischung zu erzeugen, die technisch alles löst, aber die dann so exorbitant teuer ist, dass niemand das Ding kaufen wird. Das heißt, man befindet sich sehr oft in so einer Art ja, Spannungsfeld und man muss dann die verschiedenen Zielgrößen abwägen. Das ist so eine ganz typische Fragestellung. Und eben diese Zielsetzung, das festzulegen, wo man denn landen möchte oder wo man auch landen kann oder auch für welchen Kunden man in welchem Zielfenster landen kann, das sind so typische Fragestellungen.
Und wenn dann die Fragestellungen sind gemacht, man hat auch so ein bisschen den Kontext und das Konzept gestellt, dann geht es wahrscheinlich weiter mit der Datenerfassung, oder?
Genau, Datenerfassung ist dann der zweite Schritt. Das bedeutet, man weiß ja typischerweise, welche Methoden man standardmäßig zur Verfügung hat. Und natürlich, wenn die Standardmethoden ausreichen, um jetzt gewisse Charakterisierungen durchzuführen, wird man erstmal mit denen arbeiten. Sollte sich dann im Laufe des Projekts herausstellen, dass zum Beispiel eine bestimmte Methode jetzt nicht oder nicht ausreichend geeignet ist, muss man an der Stelle vielleicht nochmal genauer hinschauen und überprüfen, kann ich denn diese Methode verbessern oder ja, mithilfe eines anderen Blickwinkels nochmal draufschauen, um noch mehr Informationen beispielsweise rauszuholen. Oder ist vielleicht eine Methode gänzlich ungeeignet? Das ist dann wieder der Punkt, wo zur reinen ja, Data Science oder Datenanalysefähigkeit dann der ja, naturwissenschaftliche Hintergrund zum Tragen kommt. Also in dem Sinn ist das ganze Datenanalyse-Thema in Forschung und Entwicklung aus meiner Perspektive eben mehr Mittel zum Zweck als, ja, als Selbstzweck, obwohl es ja wahrscheinlich in allen Fragestellungen so ist tatsächlich.
Ja, und wie kann man sich das dann vorstellen im Chemieumfeld? Also man hat, nehmen wir mal an, Chemie ist ja meistens eine Flüssigkeit. Man hat eine Flüssigkeit und die soll irgendwie eine bestimmte Farbe haben oder sie soll kleben oder sonst eine Eigenschaft haben. Welche Sensoren hat man jetzt dann? Irgendwelche Konsistenz oder irgendwelche Messungen, Luftfeuchtigkeit,
Genau,
Druck,
also
Moleküle?
Konsistenz, sowas in die Richtung ist tatsächlich ein Thema. Und da ist natürlich die Frage, wie messe ich Konsistenz? Also es gibt in der Tat für verschiedenste Anwendungen so Art Normtests. Es gibt auch einen sehr, sehr bunten Strauß an DIN-Normen, also diese deutsche Industrienorm, wo es sehr, sehr viele verschiedene Fassungen für die verschiedensten Anwendungsfälle gibt. Oft ist es so, dass man sich bei Tests an gewisse DIN-Normen anlehnt. Es gibt dann auch spezielle Hersteller von Messgeräten, die versuchen anhand dieser DIN die Charakteristika zu erfassen. Für andere DIN-Normen gibt es die leider nicht. Und dann ist es so, dass man entweder ja, im Labor so wirklich im Sinne einer Bastelei versucht, selbst diesen Versuch abzubilden. Also entweder mit sehr viel Aufwand oder es kommt dann an der Stelle gewisse Automatisierung rein, wo natürlich dann auch gewisse ja, Fähigkeiten zur Programmierung ja, hilfreich sind. Das heißt, wenn ich so einen relativ simplen Test habe, ich ziehe irgendwie einen Klebestreifen zu einer gewissen Uhrzeit oder zum gewissen Zeitintervall von einer Platte ab und schaue, wie gut der oder wie viel Kraft ich dafür benötige. Das sind alles Sachen, die man auch mit ja, viel Hobby-Elektronik gut lösen kann. Und das heißt, in dem Sinne wird auch viel ja, Bastelarbeit gefordert zum gewissen Teil. Und ja, die Kreativität steckt dann mehr im Messverfahren als im Test selbst, muss man sagen.
Also ich könnte es nicht als Hobbybereich, glaube ich, ein Messgerät basteln, aber hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also es sind dann so auch zweigeteilt. Zum einen hat man natürlich die Messgeräte, die Daten rauszuziehen, was natürlich die Kreativität ist, wahrscheinlich dann ein Teil von der Forschung. Und der zweite Teil von der Forschung sind dann, wie du schon gesagt hast, die statistischen Modelle. Vielleicht können wir noch mal da ein bisschen drauf eingehen. Wie sehen es aus? Ist dann zum Beispiel eine Regression oder geht es dann schon mehr Machine Learning Modelle Richtung, was weiß ich, K-Means oder dann auch in Richtung AI Modelle mit Deep Learning oder ist es dann
Es
eher
ist
vielleicht Python R?
ganz unterschiedlich. Also Clustering wird jetzt so in meiner Praxis eher weniger genutzt. Was so der immer so der erste Schuss ist, sind ganz oft Regressionsmodelle, weil die den Vorteil haben, dass die eben sehr leicht interpretierbar sind und das mag der typische Naturwissenschaftler sehr, sehr gerne, muss man sagen. Eine zweite Variante, die dem noch relativ nahe kommt, ist eben, es gibt sehr viele theoretische Modelle, wie jetzt irgendwelche physikalisch-chemischen Prozesse ablaufen. Das heißt, man weiß zum Beispiel, es gibt relativ viele Prozesse, die in Form von Sättigungskurven ablaufen. Das bedeutet, mit der Zeit wächst ein Wert an auf einen gewissen Zielwert, den man sich dann sehr langsam annähert. Und diese Trends kann man auch mit analytischen Funktionen beschreiben. Das bedeutet, ganz oft wird eben versucht, Parameter zu finden, um diesen Modellen gerecht zu werden. Also man schaut, welche Parameter brauche ich jetzt, um mein Modell an meine Daten anzupassen. Das wäre eben der klassische Fit, den man in sehr, sehr vielen Fällen hat. Natürlich kommt auch das Thema Machine Learning immer stärker mit rein. Das funktioniert immer dann sehr gut, wenn man viele Ergebnisse schon hat. Das heißt, das wäre jetzt in dem Sinn eher im Stile von Qualitätssicherungsmaßnahmen, wo beispielsweise sehr viele Proben über einen langen Zeitraum systematisch erfasst werden.
Also dann
Das wäre
praktisch, um die Anomalien zu erkennen.
genau,
Erstmal, wenn
um
man,
Anomalien rauszufinden, genau wie du sagst.
ja, also erstmal die Regressionsmodelle, dass man sieht, was passiert sozusagen, dass man erkennt, was ist, bis man dann rausgefunden hat und dann nochmal Machine Learning drüber gehen lassen in
Vielleicht
Richtung.
eigentlich noch ein Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen möchte. Es ist so, dass eben, wie gesagt, in dem Kontext von Forschung und Entwicklung, die Anzahl von Experimenten oftmals nicht so groß sind, wie es jetzt im Kontext ja, Big Data wirklich zu nennen wäre oder wünschenswert wäre, weil, also vielleicht plastisch, also ganz praktisch gesprochen, eine Zeile in so einem Datensatz ist immer sehr teuer. Also das ist so, ja, dass da oftmals irgendwie ja, halber Tag oder ganzer Arbeitstag dranhängt und wie gesagt, das ist dann ein gewisser Aufwand, der einfach damit verbunden ist, zusätzliche Experimente zu generieren. Also das ist in dem Sinn vielleicht etwas anders als jetzt beispielsweise Kundendaten von einem Einzelhändler, wo jeder Verkauf eine Zeile wäre.
Ja, oder bei großen Datenmengenindustrie, bei Kundendatenbanken lässt man einfach eine Cross-Validation drüber laufen, ist eine Zeile im Code und nimmt dann Samples, validiert das Ganze statistisch und hat dann seine Aussagekraft relativ leicht. Welche Ansätze fahrt ihr dann, um die Ergebnisse statistisch zu validieren, wenn ihr jetzt nicht so viele Experimente machen könnt?
Also Versuch oder was wir relativ häufig machen, sind einfach Wiederholungen von bestimmten Punkten, die wir haben, um dann sozusagen gewisses Wissen über die Fehleranfälligkeit von einzelnen Versuchen bzw. einzelnen Messmethoden zu erhalten. Und darauf aufbauend kann man sich natürlich überlegen, dass man theoretisch zusätzliche Experimente generiert und einfach so tut, als ob man Fehler annehmen würde. Also man geht von den Experimenten, die man tatsächlich ausgeführt und gemessen hat, aus und berücksichtigt dann irgendwie einen statistischen Fehler bei den einzelnen Experimenten und kann sich so künstlich seine Anzahl an Experimenten erhöhen. Ist dann auch hilfreich, um so gewisse Fehlertoleranzen und Fehlerintervalle zu ermitteln. Ist natürlich schlechter als ein echtes Experiment, aber so die Kosten-Nutzen-Relation ist da meistens ausschlaggebend dafür, dass man dann solche Ansätze wählt.
Also, dass man hier Kosten Nutzen optimiert und danach das Ganze nochmal mit Machine Learning Prozesse dann nochmal verfolgt und optimiert, ja, was gefunden hat. Und was sind sonst dann noch die Herausforderungen bei den Forschungs- und Entwicklungsprojekten, die jetzt vielleicht nicht so in der Industrie vorkommen? Hast du da irgendwelche, oder habt ihr da Herausforderungen?
Also Herausforderung ist dann natürlich, wenn es um Thema, ja, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit geht von Prozessen dieser Art. Also bestenfalls bekommt man am Ende von so einem Entwicklungsprozess ein Modell raus, mit dem man in einer gewissen Art und Weise arbeiten kann und auch gerne länger arbeiten möchte. Die Fragestellung, die oft auftaucht, ist, wie verwendet man diese Modelle weiter? Also man sagt, man macht jetzt eine zweite Produktgeneration von irgendwas, eine dritte Produktgeneration von irgendwas. Wie kann ich diese Ergebnisse oder die Versuche zu der neuen Generation verknüpfen mit dem, was ich bereits habe? Und das ist oftmals nicht so ganz leicht. Weil sich Messmethoden über die Zeit verändern, Geräte, mit denen die Parameter und die Messwerte erfasst werden, ändern sich mit der Zeit, bedeutet, die Präzision ist eine andere, man hat ja, andere Schwankungsbreiten in den Fehlern. Vielleicht ist die Methode der Charakterisierung eine ganz andere von einem Gerät zum anderen. Und das sind alles so, ja, Schwierigkeiten, die eben eine gewisse Übertragbarkeit über verschiedene Produktgenerationen oder über längeren Zeitraum hinweg erschweren.
Also praktisch, klar, die Forschung und Entwicklung macht natürlich ein neues Produkt oder ein neues Modell, was trainiert wird, was cool ist. Und da muss es natürlich noch übergeben werden an die Industrie, an das, sagen wir mal, Ausrollen. Es muss natürlich irgendwann wieder refinanziert werden, die ganze Forschung und Entwicklungsarbeit. Und dieser Prozess, der ist ja nicht leicht. Also man kann jetzt nicht sagen, man trainiert das Modell in der Forschung und Entwicklung und wirft das einfach rüber, über den Zaun sozusagen. Und dann hier, Industrie, hier habt ihr unser cooles Modell. Jetzt macht mal, sondern muss dann wirklich da nochmal dabei bleiben und das Ganze
Genau,
damit
genau.
rollen.
Weil es ist auch oft so, also eine Herausforderung, die man hat, man bekommt ja im Forschungs- und Entwicklungsbereich oft andere Qualitäten von den Rohstoffen. Das ist ein ganz, ganz gängiges Muster. Das bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise 1 Kilo oder mal 500 Gramm von irgendeiner Substanz bestelle und ich bestelle die sag ich mal, vielleicht für einen Zivilisten irgendwo in der Apotheke, dann hat das natürlich eine andere Qualität, als wenn ich jetzt zum Großmarkt gehe. Und industrielle Produktion wäre dann eher der Großmarkt. Das bedeutet, da sind auch die Qualitäten natürlich wieder anders. Und bedeutet dann natürlich, dass das Modell, das vielleicht mit meinen Forschungsmustern gut funktioniert hat, in der Produktion in der größeren Skala wieder gewisse, ja, Abweichungen zeigt. Und wenn man dann zu stark auf Kante genäht war, bezüglich der Optimierung von jetzt unseren Zielparametern und der Kostenbasis, dann kann es eben sein, dass man durch den Übergang vom Forschungsmuster zur Produktion dann irgendwo aus dem Zielkorridor rausrutscht und schlimmstenfalls ein Produkt generiert hat, das dann der Kunde nicht haben will.
Und wie ist dann da der Prozess? Oder ist da noch Forschungsentwicklungsabteilung noch dabei, wenn es dann ausgerollt wird? Oder wird es wahrscheinlich handelt es sich ja mehr oder weniger um so ein Feintuning, oder man sagt einfach, okay, das Produkt passt nicht, es wird komplett raus, geschmissen, macht es dann die Industrie weiter und ich
Also,
sage, okay, wir machen jetzt wieder ein neues Produkt und
das ist eine sehr
forschen
gute
wir.
Frage. Also im Prinzip funktioniert es das so, dass man diesen Schritt vom Labor zur industriellen Produktion nicht auf einmal macht, sondern noch so kleine Zwischenstufen. Das heißt, wenn man jetzt wieder beim klassischen Bild bleibt, man kocht erstmal was in einem kleinen Reaktor oder in einem kleinen Topf, dann geht man in einen bisschen größeren, vielleicht 5 Liter oder 10 Liter Topf. Wenn es da klappt, dann geht man vielleicht wirklich mal an die großen, ans große Geschirr in dem Sinn. Und in diesem Prozess beim Übergang deutet sich dann natürlich schon sowas an. Aber diese Modellierung in dem Sinn ist erstmal in der Forschung und Entwicklung beheimatet, typischerweise, um so ein, ja, Prozessverständnis zu generieren. Also letzten Endes ist ja immer das Ziel herauszufinden, wie ich gewisse Zieleigenschaften beeinflussen kann, dadurch, dass ich am Anfang vom Prozess irgendwo rumdrehe. Das heißt jetzt, sei es jetzt eine andere Qualität von einem Stoff oder ich nehme einen anderen Stoff an sich oder ich erhöhe irgendwelche Konzentrationen oder Reaktionsprofile. Und dieses Verständnis zu entwickeln, ist ganz oft das Ziel von so einem Forschungs- und Entwicklungsprozess.
Und wie lange dauert er? Also kann man natürlich jetzt nicht pauschalisiert sagen, aber wie kann man sich das vorstellen? Also wirklich, wenn man sagt, okay, man fängt jetzt an von Messgerät, das man bastelt, Konsistenzen misst, bis es dann zu einem großen Reaktortopf kommt und dann in die Industrialisierung geht? Oder wie lange ist da dann der Data Science Prozess?
Es ist unterschiedlich. Also, wie du gesagt hast, man kann es nicht so ganz pauschal beantworten. Wenn es jetzt ein Verfahren ist, das man schon gut kennt, wo man alle Gerätschaften zur Verfügung hat, wo man weiß, was man wie messen muss und wie auswerten muss, kann so ein Prozess, sagen wir mal, in einem Dreivierteljahr bis eineinhalb Jahren gut laufen. Wenn es wirklich schwieriger ist und wenn man sagt, man muss teilweise auch neue Methoden entwickeln, dann erstmal die Methoden validieren, was auch immer sehr wichtiger und kritischer Punkt ist, dann kann es natürlich wesentlich länger dauern. Auch wenn es darum geht, nicht fertige Substanzen A und B zu verwenden, sondern wenn man beispielsweise wie in der chemischen Industrie erstmal neue Moleküle kochen muss, fängt man eigentlich wieder einen Schritt vorher an. Und das zieht dann natürlich solche Entwicklungsprozesse wieder in die Länge. Wobei es da natürlich in der Industrie oft auch so, ja, so Hilfsmittel und Wege gibt, wie, ja, Kooperationen mit Unis, wo man dann solche, ja, schwierigere oder vielleicht teils weniger erfolgsversprechende Themenkomplexe auslagern kann.
Und apropos Hochschulen, Universitäten, wie ist dann so die Infrastruktur, was man einsetzt in Forschung und Entwicklung? Ist es dann eher ein riesen Rechencluster, vielleicht auch in der Hochschule, dass man da rechnen kann, vielleicht auch Quantencomputing so ein bisschen in die Zukunft? Oder ist es eher lokal auf dem PC? Oder habt ihr dann Cloud-Systeme, wo ihr
Momentan ist es
zusammen?
so, dass die Systeme, glaube ich, relativ uneinheitlich sind. Also es gibt sehr viele Anwendungen, die wirklich noch lokal auf den Laptops und Desktop-PCs von den Forschern laufen. Es gibt auch jetzt, sagen wir, seit einiger Zeit, so wie ich das beobachte, Bestrebungen mehr in Richtung Cloud sich zu entwickeln und da Daten zu hinterlegen, auch dort gewisse Analysen zu machen. Und ja, also ich denke, dass das momentan relativ stark heterogen ist, das ganze Feld.
Klar, also man will es auch nicht zu arg normalisieren, sonst verliert man ja die Kreativität und neue Ideen, wo dann vielleicht geblockt werden. Deswegen natürlich ist auch so ein, wahrscheinlich ein Trade-off zwischen Freiheiten, dass man machen kann, was man will, und natürlich dann auch über Effizienz, über vielleicht Sicherheit, Datenschutz oder Wiederverwertbarkeit, Industrialisierung von den eigentlichen Projekten.
Genau, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Also gerade dieses Thema Datenwiederverwendbarkeit ist wirklich sehr, sehr kritisch, weil oftmals ist es so, dass man nach Ablauf von einem Projekt von vielleicht 2, 3, 4 Jahre später nochmal versucht drauf zu schauen. Und wenn man sich dann erst wieder schlimmstenfalls alle Ergebnisse mühsam zusammensuchen muss und erstmal kontextualisieren muss, was denn der Kollege damals gemeint hat oder auch man selbst damals gemeint hat, dann wird es natürlich relativ zäh und mühsam. Und das sind natürlich Themen, die sich ja vielleicht zu einem gewissen Grad verbessern ließen, wenn man mehr in Richtung, ja, in Richtung Datenbanken geht. Das muss man, glaube ich, so sagen. Aber nimmt natürlich dann an anderer Stelle wieder die Flexibilität weg. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, wo man sich sehr, sehr oft bewegt. Wie viel sollte reglementiert und vorgegeben werden und wie viel ist dann so die Freiheit von den jeweiligen Entwicklern?
Ja, sehr spannend. Auch dieser Trade-off ist ja auch bei der Industrie oft vorhanden. Je mehr man automatisiert, desto weniger Zeit hat man mit Fehler, Probleme, aber desto mehr eingeschränkt ist man natürlich dann bei Auswahl von Tools und Einsätzen. Aber ich denke mal, es war jetzt ein sehr guter Übersicht für Projekte, also Forschungsentwicklungsprojekte in dem Chemiebereich. Das ist auch ein neues Feld, wo ich noch nicht so viel zu tun hatte. Deswegen auch für mich nochmal spannend gewesen. Zum Abschluss ist immer noch mal eine bekannte Frage mit Tipps, so ein, zwei Tipps von dir für andere Data Scientists, vielleicht auch die in die Forschung gehen wollen oder Forschung, Entwicklung betreiben wollen. Was würdest du denen mitgeben?
Ja, also Tipps. Ich habe mir tatsächlich im Voraus schon ein paar Sachen überlegt, weil ich die Rubrik immer ganz, ganz schön finde in deinem Podcast. Und zwar ist es so, ich würde den Leuten auch, gerade die sich eher in einem naturwissenschaftlich-technischen Bereich bewegen, wirklich empfehlen, sich früh mit Thema Data Science, Programmierung, Scripting, wie auch immer man das bezeichnen möchte, auseinanderzusetzen. Weil man sich zum einen wirklich sehr, sehr viel Zeit damit ersparen kann und es ist auch in sich ein intrinsisch sehr, sehr spannendes Thema. Zweiter Tipp, den ich hätte, ist auch wirklich mal so auf Konferenzen zu gehen oder auf Meetups, wo bestimmte Programmiersprachen ja, vorgestellt werden und Problemstellungen besprochen werden. Ich bin jetzt selbst erst im Zuge vom letzten Jahr so ein bisschen stärker in das Thema Python reingekommen und war da auch bei ein, zwei Konferenzen dabei. Ich muss sagen, die Leute sind alle super angenehm, sehr hilfsbereit und man lernt auf jeden Fall immer wieder was Neues dazu, weil eben die Leute aus sehr verschiedenen Fachrichtungen damit beschäftigt sind. Also wirklich ganz klares Plädoyer dafür, sich mal trauen, auf so Konferenz zu gehen, auch wenn man sich vielleicht erstmal denkt, bin ich da richtig, richtig verortet. Aber das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ja, dritter Punkt wäre auch, dass man sagt, sich vielleicht im Alltag mal so kleine Fragestellungen zur Brust zu nehmen und das mal versuchen mit Programmierung oder Scripting irgendwie zu lösen. Also sei es sowas Kleines, das vielleicht erstmal ein bisschen albern klingt, aber wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie ein Hobby, wie irgendwie Fahrradfahren oder was auch immer und man möchte sich mal bewusst machen, wie viel man dafür ausgibt, dass man sich da irgendwie so ein kleines Dashboard baut oder sowas in die Richtung. Also wirklich wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil eben auch kleine Schritte immer einen voranbringen. Und ja, das wäre so, wären so meine Tipps.
Ja, sehr gute Tipps. Auch nochmal mit den Skripten ist auch nochmal ein guter Punkt, weil oft sieht so aus, als ob, wenn man Data Scientist ist, dass man dann irgendwie aufgezwungen kriegt, du musst jetzt irgendwie Skripten lernen oder Git verwenden und so weiter. Ist eher so, ja, ist ein Vorteil für die Firma, aber nee, ist ja eigentlich für jeden Einzelnen, dass er einfach effizienter arbeiten kann, wenn er ein bisschen programmieren kann, wenn er Skripten kann. Es hilft ja einem selber. Es ist nicht so, dass man es aufgezwungen bekommt oder machen muss, sondern es ist wirklich dann sehr hilfreich, wie du schon selber gesagt hast. Man ist einfach schneller, man braucht nicht die manuelle Arbeit selber machen, tausendmal rumklicken, sondern ist dann wirklich für einen selber eine Riesenhilfe.
Genau.
Ja, danke für die tollen Tipps und auch für die Einblicke in Forschung und Entwicklung in dem Umfeld der Chemie und auch nochmal, dass man jetzt nicht da sitzt mit dem Reagenzglas, sondern wirklich da mit Data Science Modelle rechnet und wahrscheinlich auch in Richtung Zukunft von AI dann gehen wird, um die Ergebnisse und die Produkte zu optimieren. Also vielen Dank, Matthias, dass du heute teilgenommen hast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.